Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich. Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermitteln 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher.
Und mein heutiger Gast ist
Gerald Hörhan. Und er ist Investmentbank, er ist Unternehmer, er ist Experte und er ist auch Autor. Mit 13 Jahren wusste Gerald bereits, dass das durchschnittliche Leben der Mittelschicht nichts für ihn ist. Arschkriecherei, ein Sachbearbeiterjob, ein Eigenheim auf Pump, im schlimmsten Fall in der Pampa, keine Freiheit, keine Kohle. Das alles kam für Gerald schon damals nicht in Frage. Ich habe mich kurz gefragt, was habe ich so mit 13, 14 getrieben? Ich habe mich damals als Sportartikelverkäufer beworben, eine Lehre, habe dann sensationelle 410 Euro netto im ersten Lehrjahr verdient. Wo ich dann ausgelernt war, nach 3 Jahren waren es 1.100 Euro netto. Schade, dass ich das Wissen von Gerald nicht früher konsumieren haben können. Aber jetzt ist es ja soweit. Und ja, lieber Gerald, vielen Dank für deine Zeit und hallo, herzlich willkommen im Interview.
Hallo.
Lieber Gerald, welchen Preis bezahlst du für deinen Erfolg?
Ja, ich mache das, was mir Spaß macht. Und natürlich musst du dann entsprechend fokussiert arbeiten. Aber ich sage mal so, der Preis ist eigentlich nicht wirklich groß. Ich meine, muss man dazu sagen. Am Anfang der Karriere war es eigentlich schon so. Ich meine, wo halt alle anderen Party machen waren und Freundinnen und alles mögliche sich fokussiert haben, habe ich mich natürlich primär aufs Arbeiten und auf den Job fokussiert und habe halt mehr gearbeitet als andere und war fleißiger als andere. Ja, und da kannst du sagen, das wäre ein gewisser Trade-off gewesen. Aber wenn ich jetzt rückblickend sage, welchen Preis habe ich dafür bezahlt, dann recht bescheidenen, vor allem im Verhältnis zu dem, was es bringt.
Hast du einmal deine Arbeitsmoral in Frage gestellt, dass du gesagt hast, vielleicht sollte ich doch mal wieder Party machen oder vielleicht sollte ich doch...
Ja, ich habe genug gefeiert in meinem Leben. Ich habe auch genügend erlebt. So ist nicht. Du musst halt fokussierter sein. Ja, du kannst halt nicht chillen. Ja, der Punkt ist, wenn du viele Studenten oder auch viele Leute, die normal arbeiten, die chillen ja die halbe Zeit. Wenn du 40 Stunden pro Woche arbeitest und dann nichts tust und fernsehst und Zeit verschwendest und da hin und her, ja, okay, dann erlebst du aber auch nichts. Was schon der Fall ist, ich habe mein Leben sehr, sehr viel erlebt. Auch aus dem von Autorennen bis hin zu Jet Set Live in Saint-Tropez und in Monaco und in Miami und in South Beach und in Kitzbühel und wo auch immer. Ja, also ich war auf zig Festivals, ja, also ich habe schon die wildesten Dinge auch erlebt, nur halt konzentriert und intensiv und nicht so, ja, wie du mal halt chillen. Dafür ist wenig Zeit. Ja, musst das fokussiert machen. Ich schätze deswegen, dass der Preis, um nochmal auf seine Eingangsfrage einzukommen, sehr gering ist, ja, weil ich habe halt meine Zeit nicht verschissen wie andere. Ja. Und da, ich habe immer darauf geachtet, dass ich meine Zeit gut einteile. Ja, ich habe ja die Frage, ob ich nicht zu wenig effizient bin. Ja, weil am Ende jeder hat dieselbe Zeit. Und das ist die Frage, was du daraus machst. Die meisten Leute machen nichts aus ihrer Zeit, verschwenden sie. Allein schon mal, dass man weit weg von der Arbeit am Eigenheim auf Pump in der Pampa wohnt und da jeden Tag 2 Stunden hin und retour zur Arbeit fährt. Ich habe immer nahe an der Arbeit gelebt, da habe ich mir viel erspart. Ja, und dann, dass ich mit irgendwelchen unnützen Dingen Zeit verschwende, die eine Haushälterin oder Putzfrau oder Sekretärin abarbeiten kann. Ja, wenn man so einen vernünftigen Stundensatz hat, vernünftige Bezahlung, lohnt sich sofort, eine Assistenz einzustellen, jemand, der die Wohnung putzt und das Ganze macht oder essen zu gehen. Ja, ich meine, da gehen Stunden und Stunden drauf. Und wenn du jetzt sagst, noch Netflix schauen und Fernsehen, alles Mögliche, dann kannst du noch mehr Stunden rechnen. Das ist einfach verschissen. Ja? Das ist nutzlos. Ja, und wenn du Revue passieren lässt, ich meine, ich habe vermutlich mehr Partys erlebt als viele andere. Und vor allem geilere. Mehr Dinge erlebt. An den besten Plätzen der Welt. Und du es nach wie vor. Ich habe die schönsten Urlaube. Hatte ich immer schöne Urlaube, wenn ich es leisten konnte. Bin auch mit einem stilvollen Gefährt dorthin gefahren, wo es einen Spaß gemacht hat. Nicht damit, nicht ein Tuk-Tuk, ja. Ja, halt mit 4 oder 3 Zylindern, ja. Aber es bedeutet natürlich, dass du deine Zeit fokussiert einsetzen musst und dass du natürlich auch im Urlaub, wenn nicht zum strategischen Denken, wie kann ich mein Geschäft optimieren, Wie kann ich jetzt zum Beispiel, wenn wir gerade dabei sind, die Steuerberatung digitalisieren? Wie kann ich mein Geld investieren? Wie kann ich mich weiterbilden? Und so weiter. Das ist der Unterschied. Ja? Und die anderen tun halt nur chillen. Okay? Deswegen sage ich immer, die anderen bezahlen einen enorm hohen Preis für ihre Untätigkeit und ich habe eigentlich einen verhältnismäßig geringen Preis gezahlt. Weil am Ende sagst du, okay, es gibt ja Leute, die arbeiten sich zu Tode, die zahlen den Preis mit der Gesundheit. Das ist eine schlechte Sache. Ja? Also ich habe immer geachtet, dass ich trotzdem gut schlafe, gut esse und ähnliches. Ja? Also sich zu Tode arbeiten, davon halte ich nichts. Sage ich auch dazu. Wie an der Wall Street, das ist doof. Das führt auch nicht zum Erfolg, langfristig. Haben wir irgendwann schon mit 30 Jahren. Graue Haare schaut aus wie 50-Jährige. Ja? Jetzt könntest du noch sagen, der Preis, zu wenig Party und zu wenig erlebt, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Ja? Und wenn du jetzt sagst, okay, für Beziehungen habe ich fairerweise weniger Zeit investiert, aber das hat in meiner Prioritätenliste nicht so hoch. Aber ich habe trotzdem einen Sohn, den ich heiß liebe, mit dem ich auch genügend unternehme. Selbst in dem Teil ist der Preis recht gering. Aber die anderen, die jetzt kein Geld haben, dann im der Mangel leben müssen, ja, irgendeinen Dreck essen müssen, weil sie kein Geld dafür haben, ja, die sich in den Stau stellen müssen, zur Arbeit zu fahren, ja, das ist nicht unbedingt gut für die Gesundheit. Bloß natürlich, dass es nicht schön ist.
Kann jeder aus dem Hamsterrad ausbrechen?
Fast jeder. Also wenn du, es kommt immer darauf an, wie weit du schon drinnen bist, ja. Wenn du jung bist, ja. Wenn du schon die Eigenheimschulden hast und die Scheidung und nicht die notwendigen Fähigkeiten und vielleicht gesundheitlicher Anklang bist, dann wird es zunehmend schwieriger, sage ich auch dazu. Also mit zunehmendem Alter wird es schwieriger, je mehr Verbindlichkeiten du dir aufgehalst hast und je weniger deine wirtschaftliche Potenz ist. Das ist logisch.
Welche 5 Eigenschaften denkst du, braucht man, um erfolgreich zu werden? Also was macht es aus? Also wie wird man jetzt...
Es reichen leider nicht 5, es reichen. Es ist eine Vielzahl von Themen. Ich meine, ich fasse es immer zusammen. Und natürlich Erfolg ist auch, kommt immer darauf an, wie du ihn definierst und vor allem auch, was du erreichen willst im Leben. Ich meine, jetzt kannst du auch Premierminister werden als Erfolg bezeichnen oder Leiter einer Religionsgemeinschaft oder im karitativen Bereich, wo es jetzt nicht unbedingt um Geld geht. Aber ich glaube, die Eigenschaften sind trotzdem, kann man zusammenfassen. Du brauchst klare Ziele. Was will ich? Was will ich nicht? Wo will ich hin? Das ist das Wichtigste. Du musst genau wissen, was du willst. Auch was du nicht willst. Das Zweite ist, du brauchst die Fähigkeit, das, was du dir vornimmst, umzusetzen. Und zwar relativ zeitnah und flott. Nicht, ja, dummer Chill. Das Dritte ist, du brauchst ein wirtschaftliches Verständnis. Du musst wissen, wie Buchhaltung funktioniert, wie Geld funktioniert, wie Investments funktionieren, wie Steuern und Recht funktionieren. Weil wenn du es dann nicht hast, dann wirst du immer finanzielle Dünches haben und nichts überbleiben. Der nächste Punkt ist, du brauchst ein gutes Risikomanagement, weil wenn du einmal 80-90% deines Vermögens pamperst oder kaputt machst, dann brauchst du recht lange, um dich wieder zu erholen. Und viele schaffen es dann auch psychologisch nicht mehr. Ja? Du musst dich laufend weiterbilden und weiterentwickeln und musst Markttrends recht rechtzeitig erkennen und dich darauf einstellen. Ja? Musst innovativ sein, aber trotzdem das Timing richtig haben. Sowohl zu früh ist schlecht, also wenn du so der totale Erfinder bist, der immer gerne was Neues macht, dann bist du meistens zu früh und gehst pleite. Und wenn du das zu spät machst, verdienst du kein Geld mehr. Ja? Du musst mit beiden Beinen am Boden bleiben, auch wenn du erfolgreich bist und darfst nicht in 1 Million oder 5 oder 10 Millionen oder 20 Millionen hast, plötzlich deppert werden. Ja? Das habe ich immer gemerkt, selbst wenn ich nur etwas im Fokus losgelassen habe, weil ich ein erfolgreiches Jahr hatte, habe ich immer die Tätschen bekommen gleich. Ja? Obwohl ich jetzt nicht unbedingt Dummheiten gemacht habe. Also, weil ja, ich habe trotzdem das Geld, was ich verdient habe, in Immobilien und in Gold und in Beteiligungen investiert, aber dann halt nachher ein bisschen weniger Fokus und prompt hast die Ohrfeige gekriegt. Also das Vermögen ist trotzdem mehr geworden, weil ich es nicht am Bootscout habe. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, also dass die Abwesenheit, was man braucht von extremen Dummheiten, Drogensucht, ja, schwerer Alkoholismus, Konsumsucht, Spielsucht, Egomanie, Sexsucht, ja, Arschlochartiges, ein schlechter Charakter, wenn du Arschloch bist, das sind alles Themen, die am Ende im Erfolg hinderlich sind und langfristig schwer hinderlich sind. Ja? Und da musst du natürlich auch den entsprechenden Fleiß haben und die Ärmel hochkrempeln und die Dinge, die notwendig sind, tun. Also es ist eine Vielzahl von Punkten, da habe ich noch gar nicht alle aufgezählt. Genauso wie Erfolg ist jetzt nicht ein Moment, sondern es ist eine Vielzahl von immer wiederkehrenden Handlungen, die dann manchmal eben von größeren, am Anfang kleineren Erfolgen geprägt sind. Und in Summe führt das dann, dass du eine erfolgreiche Karriere hast.
Wie würdest du Erfolg definieren? Also was ist Erfolg in deiner Definition? Und was war es damals, also vor, sagen wir mal, 2003, als du begonnen hast? Und was ist Erfolg heute?
Also, ich meine, es gibt einen subjektiven und objektiven Erfolg. Der subjektive Erfolg, dass du deine Ziele erreichst. Wenn du keine Ziele hast, kannst du keinen subjektiven Erfolg haben, weil es nicht wahr, die meisten Leute wissen nicht, was sie wollen. Ja? Das zweite ist der objektive Erfolg, dass du in deiner Branche oder der Organisation oder bist, an der Spitze bist. Das heißt, dass du sagst, wenn ich jetzt eben in einer Uni bin, bin ich halt Rektor oder Dean. Ja, wenn ich jetzt sage, ich bin in einer karitativen Organisation, bin ich der Leiter oder die Leiter die Organisation, die am meisten spendet oder am meisten bewirkt. Ja, ich sage eben, ein Unternehmer ist eben, entweder in meiner Branche führend bin, dass ich sehr viel Geld verdiene, ja, dass ich einen Einfluss habe, was auch immer du darunter definierst, ist natürlich in jedem Segment etwas verschieden. Aber Tatsache ist, dass du eben im relativ gesehen am Top-Level bist. Ja, und wenn du es in wirtschaftlichen Terms siehst, wirtschaftliche Terms definieren sich am Nettovermögen. Das heißt, wie in welchem Prozent- oder Promilleteil der Bevölkerung bist du. Ja? Und jetzt in einer Branche gesehen, heißt eben, welchen Rang hast du, bist du Marktführer, bist du einer der Top-Leute in der Branche, wie ist deine Reputation und so weiter.
Würdest du sagen, dass das Investment in sich selbst das beste Investment ist, was man machen kann? Oder gibt es da noch andere Investments, was darüber liegen?
Man muss den Geld auch anlegen. Ich meine, das sind so Mindset-Sprüche, die ganzen Coaches sagen, investiere in dich selbst. Ja, da musst du dich weiterbilden, aber man muss auch dein Geld arbeiten lassen. Ich habe sicherlich auch mit Immobilieninvestments, mit Krypto-Investments, mit Beteiligungen sehr, sehr gutes Geld verdient.
Was war dein bestes Investment, wenn man das so fragen darf?
Auch da kann man, wie gesagt, das Beste kann man schwer ranken. Ich meine, die Tatsache, dass ich nach Harvard gegangen bin, war sicherlich sehr wichtig. Die Tatsache, dass ich Immobilien begonnen habe zu kaufen, war eine sehr wichtige Entscheidung. Die Tatsache, dass ich rechtzeitig zumindest mit Kryptos begonnen habe, war sehr gut. Die eine oder andere Beteiligung, die Investitionen in meine Marke, in den Aufbau des digitalen Geschäftes. Ja, das waren alles Punkte, wo ich sage, das waren sehr, sehr gute Investments.
Ja. Wir reden jetzt schon ein wenig über die Vergangenheit. Würdest du eigentlich in deiner Vergangenheit etwas anderes machen? Also du warst ja auch bei JP Morgan, du warst hast auch bei Harvard studiert, warst bei JP Morgan und auch bei McKinsey. Würdest du da irgendetwas anders machen oder sagst du, so wie die Geschichte war, so ist sie perfekt, mehr oder weniger?
Ja, es ist immer leichter, ex post etwas zu sehen als ex ante. Ex ante schaut die Dinge immer anders aus als ex post. Das ist an den Märkten, ja. Ich habe ja schon manchmal versucht zu sagen, okay, jetzt das Beispiel, ja, bei Bitcoin habe ich jetzt mal ein bisschen was realisiert. Und bei 27.000, ja. Dann habe ich, ist er 50.000 oder 55.000 Euro gegangen, ja. Dann habe ich dort auch ein bisschen was realisiert in der Größenordnung, aber hätte viel mehr realisieren sollen. Weil jetzt hat sich's wieder auf dem alten Level von 25.000, ja. Aber hättest du gesagt, bei 25.000, that's it, ja. Ex post betrachtet, was der Trottel, ja. Aber ex ante hast du es nicht wissen können, ja. Genauso wie ich ex ante nicht wissen konnte, ja, dass die Immobilienmärkte sich so explodieren. Auch das war etwas, was ex post betrachtet natürlich bedeutet, ich hätte mehr kaufen sollen, aber ex ante hast du nicht gewusst. Und vielleicht drei Dinge, die, wenn man es zusammenfasst, damit man ändern hätte können. Nummer eins, ich hätte einen Schuss oder eine Prise mehr Risiko haben können. Das wäre ganz gut gewesen. Nicht jetzt massiv viel, weil viele Leute nehmen so viel Risiken, dass dann auf die Schnauze fallen oder sie verstehen nicht einmal die Risiken, die sie nehmen, aber schon ein, zwei Schüsse mehr Risiko. Das zweite ist, ich hätte noch früher das digitale Geschäft und die digitalen Trends erkennen können. Und das dritte Thema ist sicherlich, dass ich noch sorgfältiger ausgewählt hätte oder auswählen hätte sollen, mit wem ich mich geschäftlich und privat umgebe.
Was denkst du, dass die Digitalisierung nach wie vor ein großes Gebiet ist und auch durch Corona einfach noch mehr geworden ist und jeder, der was digital...
Ich glaube, dass ihr selbst redet. Es geht ja darum, wo die Digitalisierung ihre größten Anwendungen findet, ja, und da schon der Bereich KI und solche Dinge, ich meine, die Digitalisierung, das weiß halt jeder, das weiß sogar der Taxifahrer, bei dem ist das Ankommen halt, ja. Aber dass die Frage ist, wohin entwickelt sich künstliche Intelligenz und welche Dinge wird das bewirken, wie sind zum Beispiel Auswirkungen der Digitalisierung auf den Bereich der Medizin, und ein sehr großer Wachstumsbereich ist, wie wird sich eben im Bereich der sogenannten Green-Tech-Welle ja auch die Digitalisierung auswirken? Weil das Thema Klimawandel kann man jetzt, glaube ich, doch nicht mehr verheimlichen. Da wird irrsinnig viel Geld jetzt auch investiert. Das ist auch ein politisches Thema. Ja, gerade heute ist in Europa beschlossen worden, dass im ab 2035 keine Verbrenner mehr verkauft werden sollen und Gebäude müssen ertüchtigt werden. In Kalifornien geht das Wasser aus und die Wälder brennen und nicht nur dort. Ja. Das heißt, dort werden auch sehr, sehr viele Aktivitäten kommen. Ja.
Wie befasst du dich mit neuen Dingen? Also wie bekommst du die ganzen News oder wann sagst du, okay, in das Thema muss ich mal näher reingehen? Wann triffst du
dich? Ja, Nummer eins, ich lese sehr viel. Ich lese auch viele Medien. Ja, ich gehe regelmäßig auf Konferenzen. Jetzt in Corona nicht mehr online, aber etwas eingeschränkt. Aber grundsätzlich mache ich das sehr oft. Ja, ich habe nämlich viele Leute, die auch wirtschaftlich aktiv sind, mit denen ich austausche, um eben so immer wieder neue Trends zu erkennen.
Ja. Und gibt es sonst noch irgendetwas, also Magazine oder so irgendetwas, was du empfiehlst?
Ja, ich meine, ich lese täglich die Financial Times und die NZZ und das Handelsblatt, alles online und auch Boulevardmedien wie Krone und Bild-Zeitung und natürlich CNN, CNBC und so weiter, um einen Überblick zu bekommen, was auf der Welt passiert.
Ich kenne mich jetzt im Immobilienmarkt leider nicht gut aus, aber denkst du, dass sich da auch irgendwann mal wieder so eine Blase aufbaut, wie es 2008 in Amerika gegeben hat? Oder gibt es einfach Ortschaften, wo das gar nicht stattfinden kann?
Also Blase, es gibt heute eine Alles-Asset-Blase. Es sind alle durch die Nullzinspolitik und das Gelddrucken der Zentralbanken, das mit 2008 begonnen hat und seit Corona noch massiv verstärkt wurde, gibt es eine gewaltige Asset-Blase. Beginnend bei Anleihen, bei Immobilien, bei Aktien, bei Beteiligungen, bei Kunst, bei Oldtimern, bei Kryptowährungen und bei allen möglichen. Ja? Und am Ende wird diskutiert, kann das noch so weitergehen, weil das ist diese Modern Monetary Theory, die sagt, in einer Weltwährung, der Dollar und der Euro definitiv sind, kannst du unbegrenzt Geld drucken, ohne dass du starke Inflation auslöst und damit einfach geht das Ganze weiter. Ob das wirklich so ist, ist ein Experiment, das werden wir sehen. Ja? Dass die Blase so arg ist wie in Amerika, jein. Sie ist insofern in Deutschland zumindest nicht so arg, weil die Fremdfinanzierungsquoten nicht so abstrus sind. Und in Amerika 2008 gab es ja sogenannte Loan Originators, weil es zu wenige Leute gegeben hat, die halt Kredite gebraucht haben, haben halt dann Kreditverkäufer, Leuten, die sich niemals was leisten konnten, einfach einen Kredit aufgeschwatzt. Und wie auch das nicht mehr gereicht hat, hat man sogenannte synthetische Kredite erschaffen, die dann also nicht einmal mehr real waren, sondern die man auf Basis bestehender Kreditportfolios erschaffen. Das heißt, das war dann schon eine viel größere Blase. Aber ja, Preise sind überbewertet across all assets. Und gleichzeitig wird natürlich das Geld sehr stark gedruckt, wo zumindest in Teilbereichen der Wirtschaft eine Geldentwertung stattfindet. Ja? Und wohin das führt, da wird gerade intensiv auf der Weltbühne debattiert. Und da sind sich auch nicht alle einig.
Also Abschätzung gibt es keine, wann die Blase irgendwann platzt.
Wenn du weißt, wann die Blase platzt, dann könnte ich mir echt der reichste Mann der Welt.
Ja. Wie würdest du Geld definieren? Also wenn du in irgendetwas investierst, was dann weniger wert ist, also du investierst jetzt zum Beispiel in Aktien, Wirecard beispielsweise, du hast in Wirecard investiert.
Habe ich nicht.
Nur ein Beispiel, aber du hast jetzt gerade richtig gestellt. Und dann von einem auf den anderen Tag sinkt der Aktienkurs massiv und dann kommt der Insolvenz. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt ein Verlustgeschäft gemacht hast? Weil, also bei Wirecard war ja...
Dann der erste Schritt ist, weil er sich anschaut, wie man steuerlich den Verlust verwerten kann, weil dann tut er weniger weh. Und das zweite Thema ist, dass man überlegt, wie man so dumm sein konnte und zu so einer Fehlentscheidung gekommen ist. Und dann gibt es halt Fälle, wo man a priori absichtlich entschieden hat, Risiken zu nehmen, wie beispielsweise bei Venture Capital Investments oder auch bei manchen Kryptowährungen, wo man unter Umständen eben sagt, ich mache das bewusst, weil ich eben auch eine sehr, sehr große Ertragschance habe und dann gehört das, ist das Teil des Spiels. Und am anderen muss man sich einerseits überlegen, halt, welche Fehlentscheidungen man getroffen hat und wie man die in Ordnung bekommt. Ja. Lustig ist es nie, ich verliere ungern Geld, aber it's part of the game. Und dann muss man Augen zu und durch. Und dann muss man halt das Ding so restrukturieren, dass das wieder in Ordnung kommt. Und wenn man diversifiziert ist und sorgsam aufgesetzt ist wirtschaftlich, dann hat man auch, so schmerzhaft die Verluste sind, kein existenzielles Problem. Wenn man halt das Ganze auf Schulden macht und hoch geleveraged ist und keine solide wirtschaftliche Basis hat, dann geht man halt bankrott. Dann ist scheiße.
Ich sitze ja hier in der Werkstätte Wattens. Du bist ja auch ab und zu in Tirol beziehungsweise in Innsbruck. Wie schätzt du generell Tirol für Unternehmen ein? Wie schätzt du den Immobilienmarkt in Tirol ein?
Der Online-Immobilienmarkt ist einer der Plätze, wo ich wenn in Österreich investieren würde, mit Ausnahme von Innsbruck. Innsbruck ist zu teuer. Aber in Tirol hast du eine starke Wirtschaftskraft, kombiniert mit wenig Platz und relativ hohen Mieten. Ja? Und einer hohen Nachfrage, also zumindest auf der Achse Innsbruck-Kufstein, die finde ich nicht so schlecht. Ja? Wo man aufpassen muss in Tirol, sind die Themen Klimaveränderung, also insbesondere Hanglagen, die dann vielleicht mal abrutschen oder wo es statische Probleme gibt durch die Extremunwetter, Vermurrungen, Überflutungen am Inn, Stürme, die auch Tirol besonders stark, genauso wie der bayerische Raum, davon betroffen zu sein scheint. Das sind Themen, wo man aufpassen muss. Aber Tirol ist generell auch die Wirtschaft in Tirol. Die Leute sind fleißig. Das Land ist konservativ wirtschaftsfeindlich regiert. Seit Jahrzehnten. Also Tirol ist sicherlich etwas, was ein positiver Standort ist. Ja, mit diesen Caveats, die ich gesagt habe. Innsbruck ist schlicht einfach zu teuer. Dann lohnt es sich nicht. Denn im Speckgürtel von Innsbruck und in dieser Achse, glaube ich, kann man ganz gut kaufen.
Wie schätzt du das Unternehmertum in Tirol grundsätzlich ein? Also ist es besser, nach Wien zu gehen, weil es da einfach viel mehr Möglichkeiten gibt? Wenn man ein digitales Geschäft hat, kann man es ja grundsätzlich von überall aus betreiben.
Na, Tirol ist kein gleiches Umfeld. Ich meine, das ist manchmal ein bisschen zu klein gedacht und zu lokal, aber in Tirol gibt es viele geschickte Unternehmer.
Okay, okay. Was hast du eigentlich in der Corona-Pandemie gemacht? Also was waren so die ersten Aktionen, was du gesetzt hast, als damals der Notstand ausgerufen wurde, wo es geheißen hat, Lockdown, was waren so die ersten Aktionen, was ist in deinem Kopf vorgegangen?
Ja, ich meine, ich war schon verunsichert und ich habe halt geschaut, also ich meine, ich habe schon ein paar Absicherungsmaßnahmen getroffen. Ich kann mich erinnern, ich habe ja noch ein Seminar gehabt, bevor die Grenze zu Deutschland zugegangen ist. Ich bin auch dann mit Aston Martin um Mitternacht über die Grenze gefahren und am letzten Tag, wo es noch offen war, ins Drunko essen gegangen, zu so einem Art Abschiedsdinner. Habe dann das Auto in die Garage gestellt, die Batterie ausgeschaltet, weil ich halt Angst gehabt habe, dass ich das Auto recht lange nicht mehr fahren darf oder was auch immer. Ja, habe auch meiner Hauseltern gesagt, sie soll genügend Lebensmittel einkaufen, falls was ist. Habe dann auch am Anfang doch bei den Banken ein paar Kilo Gold gekauft, just in case, und ein bisschen Bargeld behoben, die Banken waren ja offen. Und war dann eben jeden Tag auf YouTube und Instagram online. Also ich habe natürlich sofort reagiert. Wir haben die Firma Homeoffice gestellt und hatten ein Rekordjahr. Und am Anfang haben natürlich die Märkte kollabiert. Das habe ich schon mit Schrecken verfolgt. Da ich aber mehr immobilienlastig bin, dann sind sie nicht so kollabiert. Aber auch zu erwarten, dass es nicht der Fall ist, weil wohnen müssen die Leute wo. Und dann habe ich das natürlich sehr genau verfolgt. Und dann hat sich sehr schnell gedreht, fast schneller, als ich erwartet hätte. Ich habe nie erwartet, dass sich das so schnell dreht. Ja, aber das waren die Dinge, die ich gemacht habe. Also auf der einen Seite natürlich große Vorsicht und natürlich auch gesundheitlich nervös, ja, ich meine, natürlich, ich habe mich nie einsperren lassen, ich bin unterwegs und bin auch gereist, auch in Corona-Zeiten, das war ja immer möglich und hatte auch Termine, aber großes Büro mit Abstand und Maske und allen möglichen, also das war schon recht mit großer Vorsicht, aber ich habe mein Leben nicht eingeschränkt, aber es war natürlich am Anfang, hat man schon sowohl gesundheitliche Angst gehabt, als auch was da wirklich passiert. Das war halt wirklich Geschichte. War live erlebt.
Was war so die größte Chance während der Pandemie, was du gesehen hast?
Ja, nicht allein die ganze Sache. Das digitale Geschäft hat gepumpt. Also wer da aktiv hat, hat eine goldene Nase verdient, inklusive für uns. Ja, wir waren ja sehr, sehr aktiv und sind das nach wie vor. Dann natürlich auch Leute in der Medizinbranche. Ich meine, die haben auch sich eine goldene Nase verdient. Natürlich. Und natürlich auch, wenn du zum richtigen Zeitpunkt dann mit den Märkten gecashed sind, ordentlich reingegangen bist. Ja. Was ich durchaus, also ich habe doch letztes Jahr nochmal viele Immobilien auch recht günstig geschossen, da habe ich gute Deals gemacht im zweiten Halbjahr. Mit Gold habe ich es auch sehr gut erwischt. In den Kryptowährungen ärgere ich mich natürlich im Nachhinein, dass ich nicht mehr gekauft habe, oder ich auch recht gut erwischt. Beim Aktien war ich ein bisschen zu langsam, aber man natürlich auch einen nicht unwesentlichen Gewinn darauf gemacht.
Was, wenn jetzt zum Beispiel dein Sohn hingehen würde zu dir und sagt, okay, ich will mir alles selbst aufbauen, sagen wir jetzt, er kommt mit 10 Jahren zu dir und sagt, ich will mir alles selbst aufbauen, lieber Papa, was würdest du dem mitgeben? Also was würdest du jetzt einem jungen Mann mitgeben oder einem kleinen Bub, was er für die Zukunft beachten muss, sollte?
Ja, Nummer eins, wie ich vorher gesagt habe, klare Ziele setzen, was man will und was man nicht will. Der nächste Punkt ist natürlich auch zu schauen, was man kann und was einen interessiert. Und das mit dem Markt verbinden, also wo es auch ein Marktwachstum und Nachfrage da. Wenn ich sage, ich will ja jetzt altgriechische Philologie studieren, dann gibt es ja keinen Markt. Ja. Und wenn ich sage, ich will chillen, dann gibt es vielleicht auch keinen Markt dafür. Oder außer ich lehre das vielleicht online. Ja. Das heißt, ich muss mir überlegen, was interessiert mich und wo ist denn auch ein Markt dafür? Da muss man fleißig sein, ehrlich sein. Ja. Das, was ich alles vorher gesagt habe, will ich meinem Sohn genauso sagen. Ja, mein Geld haushalten, die üblichen Dinge.
Das heißt, die Grundprinzipien, die werden sich nicht ändern. Lieber Gerald, wir nähern uns schon langsam dem Ende. Ich will also die Abschlussfrage noch stellen. Was möchtest du noch sagen? Diese Frage bekommt jeder Gast gestellt am Ende. Was möchtest du noch mitgeben an all die Zuhörer und Zuhörerinnen?
Also ich glaube, wir leben jetzt in einer Zeit, wo sich extrem viel verändert und wo man extrem viel bewegen kann. Ja. Und ich kann ja jeden aufrufen, jetzt nicht zu chillen und nicht lethargisch zu sein und zu jaulen oder in irgendwelche Hamsterräder zu gehen, sei es auch das Luxushamsterrad, was viele machen im Consulting oder sonst was, sondern sich zu überlegen, wie kann ich jetzt was richtig Geiles machen? Wie kann ich die Welt revolutionieren, eine Branche auf den Kopf stellen, ja, ein neues Geschäft aufbauen und ähnliches und damit gleichzeitig auch mehr Geld zu verdienen? Weil eines ist klar, die Herausforderungen für unsere Gesellschaft, hat man mit Corona gesehen, sieht man mit Klimawandel, sind groß. Das wird sie nicht durch staatliche Eingriffe lösen können, sondern primär durch Unternehmertum. Dieses Unternehmertum wird wirtschaftlich belohnt, sehr stark sogar. Und das heißt, wenn man diese beiden Dinge kombiniert, dann hat man richtig geile Sache, erlebt was Interessantes, verdient, wenn man es richtig macht, auch viel Geld und macht einen positiven Beitrag für die Gesellschaft, anstatt eben nur irgendwo herumzuchillen und nichts zu tun. Das wäre meine Empfehlung.
Wunderbar. Lieber Gerald, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt. Und danke an alle, die da draußen
sind. Alles Gute.
Alles Danke. Gute. Ciao, ciao.
Ciao.
Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.